Fleisch, Wurst darf auch kein Luxusprodukt werden, das sich dann nicht mehr alle leisten können.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Happy Birthday CDU. Die Partei wird heute 75 Jahre alt und zur Feier des Tages hat sie einen 2-minütigen Videoclip produzieren lassen. Wir wollen mal kurz reinschauen.
Manche finden die CDU ja etwas altbacken, aber wir sind doch ziemlich jung geblieben.
AKK zeigt sich auf ihrem Instagram so richtig locker. Auf ihrem Kanal wirbt sie für ein Geburtstagsvideo der CDU. Am 26. Juni 2020 wird diese 75 Jahre alt. Damit die junge Generation das auch versteht, hat Team AKK es übersetzt. Aber wenn schon, denn schon. Yo Leute, ihr denkt, die CDU ist oldschool, aber wir sind fresher denn je. Am 26. Juni reißen wir die 75 Jahre. Zeit mal zu flexen, was in 75 Jahren so alles abging. Swipe up zum nicen Geburtstagsfilm. Gönn dir.
CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wünscht sich zum Geburtstag, dass die CDU jünger und weiblicher wird. Was wünschen Sie sich denn, Herr Bosbach?
Dass die Union den Erfolgskurs der letzten 75 Jahre fortsetzt und vor allen Dingen, dass wir immer authentisch sind. Ich habe das schon vor einigen Jahren gehört. Die CDU muss jünger werden, sie muss weiblicher werden, sie muss bunter werden. Das sind drei Kriterien, die auf mich nicht zutreffen. Ich werde immer älter, Frau werde ich auch nicht mehr. Dann habe ich gesagt, also es wird Zeit aufzuhören.
Womöglich sind Sie dann bald der Quotenmann über 60, Herr Bosbach.
In meinen 68 Jahren liege ich nur leicht über dem Durchschnittsalter der Mitglieder.
Noch. Mal gucken, ob die Pläne von Herrn Ziemiak sich bald bewahrheiten oder umsetzen lassen. Herr Gabriel, womit verbinden Sie denn die CDU?
Ich verbinde die CDU mit dem Konzept der Volkspartei. Sie war die erste Partei, die sich das vorgenommen hat und auch geschafft hat. Und sie ist verantwortlich für den wirtschaftlichen Wiederaufbau und vor allen Dingen auch für die außenpolitische Berechenbarkeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre große Leistung war, die Westbindung beizubehalten, obwohl sie auch eine große Debatte darüber hatte. Aber sie ist die klassische deutsche Volkspartei, zu der Sozialdemokraten erst später geworden sind.
Das geht runter wie Öl, schätze ich mal, Herr Bosbach. Stoßen Sie heute noch auf Ihre Partei an?
Also heute wird jetzt bei Bosbach nicht der 75. Geburtstag der CDU gefeiert. Aber ich glaube, weil gerade zu Beginn der Wahlperiode es ja sehr in Frage stand, ob die Große Koalition noch einmal reanimiert wird oder nicht. Bei allem, was es zu kritisieren gibt, es hat dem Land gut getan, über 70 Jahre hinweg, dass wir bei allen politischen Turbulenzen und Auseinandersetzungen innen- und außenpolitisch immer Maß und Mitte gehalten haben und dass wir zwei starke Volksparteien hatten, die Garanten dafür nicht nur waren, sondern auch heute noch sind, dass politische Extremisten in den letzten 70 Jahren nie eine realistische Chance hatten, in Deutschland die Macht an sich zu reißen. Und das wünsche ich unserem Land, dass uns das dauerhaft erspart bleibt. Und gerade deshalb sind Volksparteien im Plural so wichtig.
Wir bleiben bei der CDU, bei dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet. Der ist durch sein Krisenmanagement nach dem massenhaften Corona-Ausbruch bei Tönnies jetzt massiv unter Beschuss geraten. Kritisiert wird unter anderem, dass der Lockdown zu spät kam. Hat er zu zögerlich gehandelt, Herr Bosbach?
Nein, ich teile diese Kritik nicht. Denn Armin Laschet hat gesagt, wir warten zunächst einmal die ersten Testergebnisse ab, auch das, was die Experten uns empfehlen. Und dann hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen zügig gehandelt. Es ist natürlich immer leichter im Nachhinein zu sagen, aber er hätte sofort den Lockdown verkünden müssen, sofort harte Maßnahmen. Ich persönlich kann verstehen, dass Armin Laschet sagt, wir möchten zunächst einmal die Lage vor Ort genau analysieren, um dann Entscheidungen zu treffen. Denn wir müssen uns immer hineinversetzen in den Zeitpunkt, in dem die Entscheidungen getroffen werden mussten. Im Nachhinein ist es leichter zu sagen, das eine oder andere hätte man auch anders entscheiden können.
Kritik gibt es allerdings zuhauf. Oppositionsführer Thomas Kutschaty von der SPD nannte die Landesregierung führungsschwach und sagte, Laschet scheue das politische Risiko, weil ihm der Mut fehle, Verantwortung zu übernehmen. Hat Ihr SPD-Kollege recht, Herr Gabriel?
Darf ich noch einmal zurück zum Geburtstag der Union, weil das heute kaum noch einer weiß. Am Anfang hatte die CDU sogar Platz für Sozialisten in ihrer Partei. Das hat sie dann irgendwann beendet zugunsten der Sozialdemokratie, die ja doppelt so alt ist wie die Union. Aber so breit war die CDU mal aufgestellt, dass sie am Anfang sogar für christlichen Sozialismus offen war. Zu Ihrer Frage. Ich kann die Kritik deshalb nicht richtig verstehen, weil natürlich der Ministerpräsident mit seiner Politik in Nordrhein-Westfalen nicht verantwortlich dafür ist, dass in diesem Unternehmen offensichtlich ja etwas passiert ist, mit dem vorher keiner gerechnet hat. Ich habe gestern oder vorgestern irgendwann einen Bericht gesehen eines Mediziners, ich glaube eines Hygiene-Experten, der sagte, was bisher nicht bekannt war, war die Tatsache, dass durch die Temperaturen, die in der Fleischindustrie, vor allen Dingen jetzt im Zerlegebetrieb vorherrschen, eben exzellente Bedingungen für die Weiterverbreitung des Virus herrschen würden. Das sei für Sie eine neue Erkenntnis, die Sie wohl auch in Heinsberg so gefunden haben. Und daran müsse man jetzt technisch arbeiten. Ich wusste das auch nicht, aber wenn selbst Experten sagen, dass sie überrascht sind von dieser Erkenntnis und dass das neu für sie sei, dann finde ich, ist es ein bisschen zu billig, das zu politisieren und dem Ministerpräsidenten vorzuwerfen.
Also Sie glauben beide nach wie vor, dass Laschet auch Kanzler kann?
Das ist eine andere Frage. Erstmal übrigens geht es um die Frage, ob er CDU-Vorsitzender wird. Und das traue ich ihm in der Tat zu. Und danach werden CDU und CSU gemeinsam zu entscheiden haben, wer ihr Kanzlerkandidat ist. Aber erstmal geht es im Dezember um die Frage, wer führt die CDU, nachdem die jetzige Vorsitzende gesagt hat, sie will nicht weitermachen.
Herr Bosbach, trauen Sie Laschet Kanzler zu?
Ja, ich traue es Armin Laschet so zu, wie den anderen auch, die im Gespräch sind, wie Markus Söder oder wie Friedrich Merz. Und ich glaube auch nicht, dass die Ereignisse der letzten Wochen daran etwas geändert haben. Vielleicht gestatten Sie mir noch einen Hinweis zu dem Gutachten von Professor Exner, der ja auf die klimatischen Bedingungen in der Fleischindustrie oder der Firma Tönnies hingewiesen hat, dass dort wegen der Notwendigkeit des Herunterkühlens auf eine Temperatur um die 10 Grad, das muss sein in Zerlegebetrieben, der Luftaustausch mit Frischluft nicht so stattfinden können, wie das bei anderen Klimaanlagen der Fall war. Und dann geht es um die Frage der Filterleistungsfähigkeit dieser Viren, die herausgefiltert werden müssen. Und wenn ich an unser letztes Gespräch erinnern darf, wir haben mittlerweile Ausbrüche in Betrieben, wo nur Stammarbeitnehmer beschäftigt sind. Wir haben Ausbrüche in den Betrieben, wo die Arbeitnehmer nicht in Sammelunterkünften leben, sondern in regulären Wohnungen. Und ich will uns jetzt nicht selber loben, aber wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Entlohnung, Arbeitsbedingungen im Betrieb, das ist der eine Sachverhalt, nichts spricht dagegen, dafür bessere Bedingungen zu sorgen und dann die Lebensbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der anderen Seite, dass das zwei getrennte Sachverhalte sind.
Fühlen Sie sich denn als Bewohner Nordrhein-Westfalens jetzt stigmatisiert?
Also mir tut das von Herzen leid, dass alleine die Tatsache, wenn jemand die Kennzeichen hat, ich glaube, das ist GT und WAF für den Landkreis Warendorf, dass die jetzt mit spitzen Fingern angefasst werden oder gar, dass deren Autos beschädigt werden. Das gilt ja auch, das sind ja ganz große Landkreise. Ich glaube, Gütersloh hat 380.000 Einwohner, Warendorf nicht viel weniger. Da sind ja etwa 700.000 Menschen betroffen, darunter solche, die 100, 120 Kilometer von den Infektionsherden entfernt leben. Ja, mir tut das leid. Mein Kreis ist über 150 Kilometer davon entfernt, von den Kreisgrenzen Gütersloh und Warendorf. Aber dass man die dann wieder nach Hause schickt, nur weil sie mit dem Autokennzeichen da sind oder aus dem Kreis kommen, das ist schon bitter.
Herr Gabriel, Herr Bosbach hat es gerade angesprochen, die beiden Kreise Gütersloh und Warendorf stehen quasi auf der Blacklist vieler anderer Bundesländer. Diese planen Reisebeschränkungen und Auflagen für Touristen aus der Region, beispielsweise negative Corona-Testergebnisse oder eine Pflichtquarantäne bei Ankunft oder eben ein Übernachtungsverbot. Verstehen Sie die anderen Bundesländer und halten Sie diese Maßnahmen für angemessen?
Mir kommt es ein bisschen zu heftig vor, denn wir könnten ja mal Folgendes machen. Man könnte ja mal die Landkreise nehmen, die Beschäftigten der Fleischindustrie rausrechnen, die dort infiziert worden sind, und dann gucken, ob in diesen Landkreisen tatsächlich ein signifikant höheres Infektionsgeschehen da ist als in anderen Landkreisen. Ich vermute, dass Wolfgang Bosbach recht hat, dass einfach von der Größe der Landkreise her es schon nicht, sag mal, vernünftig und fair ist, praktisch jeden Bürger in Generalverdacht zu stellen. Und meine Hoffnung ist, dass die Testungen, die jetzt laufen, schnell möglichst viele erreichen und man dann diesen landkreisweiten Lockdown auch wieder zurücknehmen kann. Weil ich glaube, es scheint sich ja doch sehr, jedenfalls die Zahlen, die ich gesehen habe, sehr auf die Beschäftigten in den Zerlegebetrieben zu konzentrieren. Und da hat Wolfgang Bosbach eben die Ursachen genannt. Und ich finde es übrigens auch nochmal richtig, darauf hinzuweisen, dass man zwei Dinge nicht miteinander verwechseln darf. Die Verbesserung der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen, das ist gut und richtig. Dagegen gibt es kein Argument. Aber selbst wenn wir die morgen alle zu deutschen Arbeitnehmern machen, fest angestellt, ändert sich ja nicht das Problem innerhalb der Industrie. Dafür braucht man technische Lösungen und vor allen Dingen viel Testkapazitäten. Das muss man jetzt schaffen, insbesondere damit der Rest der Bevölkerung nicht unter Generalverdacht steht. Und mein Rat ist mal, die Zahlen zu bereinigen und zu gucken, gibt es wirklich in den Landkreisen ein höheres Infektionsgeschehen, wenn man die Tönnies-Beschäftigten oder die der Fleischindustrie rausrechnet. Meine Vermutung ist nein.
Ein Vorschlag, um die Bedingungen in der Fleischindustrie zu verbessern, kam jetzt von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Diese schlug vor, 40 Cent pro Kilogramm Fleisch als Preisaufschlag dazuzunehmen. Wäre das sinnvoll? Könnte das wirklich was bewirken, Herr Bosbach?
Also wenn die Preise steigen, wenn wir zum Beispiel Mindestpreise einführen würden, ob jetzt 30, 40, 50 Cent pro Pfund oder pro Kilo, ist nicht entscheidend. Aber sich an den Herstellungsbedingungen und damit Herstellungskosten nichts ändert, dann steigt der Gewinn des Unternehmers. Aber entscheidend ist doch, dass wir die Arbeitsbedingungen vor Ort, die Entlohnung, dann spielt die Hygienefrage eine Rolle, weil es bei Lebensmitteln dann in der Zerlegeabteilung einer Fleischerei ja nicht nur um Corona-Vermeidung geht, da geht es auch um Salmonellen und andere Krankheiten, mit denen diese Lebensmittel befallen sein können, dass wir da Risiken, soweit wir sie erkennen können, ausschließen. Und die Erkenntnisse von Professor Exner sind ja neu. Eine ganz andere Frage ist die Frage Tierwohl, Haltungsbedingungen der Tiere, die anschließend geschlachtet werden, deren Fleisch verarbeitet wird. Das ist etwas anderes. Ich glaube, da ist vor allen Dingen das Verbraucherbewusstsein in den letzten Jahren stark gewachsen. Und ich bin der Überzeugung, dass auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher bereit wären, etwas mehr zu bezahlen, wenn sie denn wüssten, dass sich die Bedingungen sowohl bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Arbeitsumfeld in den Betrieben, aber auch bei den Züchtern, zum Beispiel hier bei den Schweinezüchtern, zugunsten der Tiere verändert hätten. Aber ich füge hinzu, Fleisch, Wurst darf auch kein Luxusprodukt werden, das sich dann nicht mehr alle leisten können.
40% Preisaufschlag, was sagen Sie dazu, Herr Gabriel? Macht das Sinn?
Ich glaube, es waren 40 Cent, nicht 40%.
40 Cent, richtig. Sie sind aufmerksam, sehr gut. 40 Cent, genau, auf ein Kilo.
Mir leuchtet der Vorschlag genauso wenig ein, wie Wolfgang Bosbach scheinbar einleuchtet. Die Grünen haben ja was Ähnliches vorgeschlagen. Das riecht so ein bisschen nach Klassenkampf um Schnitzel. Was bringt es, wenn ich sozusagen mit dem Preisaufschlag anfange? Wenn die Preise dadurch steigen, dass die Menschen dort besser bezahlt werden, die Arbeitsbedingungen besser werden und sich mehr ums Tierwohl gekümmert wird, dann ist das etwas, was wir hinzunehmen haben. Aber jetzt einfach mal das Fleisch teurer zu machen und dann der Rest ändert sich gar nicht. Weiß ich nicht, was das für einen Sinn machen soll. Und es sieht ein bisschen aus wie, ich will mal zeigen, dass ich was tue, ohne dass dabei was Vernünftiges rauskommt. Deswegen würde ich den umgekehrten Weg gehen. Die Mindestarbeitsbedingungen verändern, die Löhne verändern. Übrigens, das Beste wäre, einen richtigen Branchentarifvertrag zu haben. Auch für diejenigen, die nicht aus Deutschland kommen, die dort arbeiten. Und wenn dadurch der Preisauftrieb da ist, okay, dann gibt es wenigstens einen Grund. Aber jetzt einfach nur mal teurer machen, das ist ja an sich noch keine vernünftige Lösung.
Was halten Sie denn von der zweiten Idee, auch von der Landwirtschaftsministerin ins Spiel gebracht? Und zwar will sie überprüfen lassen, ob Werbung mit Dumpingpreisen für Fleisch verboten werden soll und kann. Herr Gabriel, wäre das dann eine Idee?
Wer sagt eigentlich, was ein Dumpingpreis ist?
Herr Bosbach nickt. Herr Bosbach, Sie sehen es ähnlich.
Das wäre meine erste Frage gewesen. Ab wann ist denn ein Preis ein Dumpingpreis? Und man kann doch nicht Werbung für Preisgünstigkeit verbieten. Das Entscheidende ist, das müssen auch die Politiker ganz offen und ehrlich sagen, wer eine bessere Qualität möchte, wer bessere Bedingungen bei der Haltung von Tieren möchte, eine höhere Entlohnung, bessere Bedingungen als Arbeitsplatz, der muss auch bereit sein, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Dann ist der höhere Preis das Ergebnis besserer Produktionsbedingungen. Wenn sich an diesen nichts ändert, dann ist ein höherer Preis nur gut für den Unternehmer. Und wir leben in einem Binnenmarkt. Es geht ja auch um die Frage des Produktionsstandortes Deutschland. Wenn wir gucken im Moment nur auf ein Unternehmen. Deswegen hat Sigmar Gabriel zu Recht einen Branchentarifvertrag angesprochen. Das heißt, das muss dann für alle fleischerzeugenden und fleischverarbeitenden Betriebe gelten.
Horst Seehofer und die Taz. 4 Tage hat es gedauert, dann hatte er sich's anders überlegt. Anfangs, wir haben am Dienstag drüber gesprochen, wollte er die Kolumnistin der sehr, sehr umstrittenen Kolumne in der Taz anzeigen. Und nun lässt er eben ab von diesem Vorhaben, Strafanzeige zu stellen. Der Hin und Her Seehofer wurde er diese Woche genannt. Sie beide haben ja in der letzten Woche Verständnis für sein Vorgehen geäußert. Was sagen Sie denn jetzt zu seinem Rückzieher, Herr Gabriel?
Naja, das wird er gemacht haben, weil die Juristen seines Hauses gesagt haben, du, das verlierst du vor Gericht. Und ein Minister, der gegen die Presse vorgeht, ist immer schwierig. Trotzdem bleibe ich dabei. Ich kann den gut verstehen, den Ärger. Ich finde, die Journalistin, die das gemacht hat, die hat da irgendwie ihren kleinbürgerlichen linksradikalen Fantasien freien Lauf gelassen. Und da muss man sich vor die Polizei stellen. Ich meine, es kann ja nicht wahr sein, dass man hier Polizisten auf den Abfallhaufen werfen will. Das kann man übrigens nur machen, wenn es einem selber so gut geht und man so sicher lebt, dass man den Wert einer demokratischen Polizei nicht mehr schätzen muss. Also ich habe ihn gut verstanden, aber ich verstehe auch, dass er sagt, ich gehe jetzt nicht mit dem Kopf durch die Wand. Meine Jungs hier im Haus sagen, ich verliere das und dann lässt er das sein. Also das wird der Grund sein, warum er das zurückgezogen hat.
Herr Gabriel sieht den Grund da vor allem in den Juristen im Innenministerium, die Horst Seehofer davon abgeraten haben. Herr Bosbach, welche Rolle hat denn die Kanzlerin gespielt? Sie soll sich ja am Rande der Kabinettssitzung am Mittwoch ihren Innenminister zur Brust genommen haben. Hat sie ihn vielleicht da beeinflusst?
Also wir drei waren nicht dabei. Dass es darüber Gespräche gegeben hat, kann ich mir gut vorstellen. Denn auf der einen Seite wird auch die Kanzlerin Verständnis dafür haben, dass sich Horst Seehofer insbesondere vor seine Polizisten stellt, also vor das Bundeskriminalamt und vor die Bundespolizei. Da hat er ja auch Fürsorgepflichten als Dienstherr. Das wird auch bei den Polizeien des Bundes erwartet. Aber auf der anderen Seite sind schon so viele Strafanzeigen erstattet worden und die Menge der Strafanzeigen verändert ja nichts, die Rechtslage. Ich glaube, Horst Seehofer wollte auch vermeiden, dass jetzt monatelang Debatten geführt werden, ob er mit der Autorität des Innenministers die Meinungsfreiheit in Gefahr bringen könnte. Ich finde es gut, dass er auf die Strafanzeige verzichtet.
Vom Börsenstar zum Pleitekandidaten. Wirecard ist insolvent. Grund vermutlich ein Riesenbetrug. Fast 2 Milliarden Euro waren einfach mal so abhanden gekommen. Nach Diesel-Schummelskandal nun eine DAX-Luftnummer. Was bedeutet das denn für den Ruf Deutschlands in der Welt, Herr Gabriel?
Ja, der ist natürlich beschädigt, ein Finanzplatz Deutschland. Und es gibt ja zu Recht Kritik auf allen Seiten, nicht nur für das Unternehmen selbst, da haben ja viele Menschen jetzt auch eine Menge Geld verloren, sondern auch an der Aufsicht, der Rechtsaufsicht. Der Finanzminister hat das auch gesagt, dass dort offensichtlich was passieren muss. Der Wirtschaftsprüfer ist massiv in der Kritik, weil ja seit langer Zeit die Financial Times berichtet hat, dass da vieles nicht mit rechten Dingen zugeht und keiner hat reagiert. Im Gegenteil, ist noch versucht worden, die Journalisten mundtot zu machen. Da gibt's viele in der Welt, die jetzt sagen werden, kannst du mal sehen, die Deutschen haben das nicht im Griff. Und das ist ein bisschen meine Sorge, dass in den letzten Jahren es ja häufiger mal Zweifel an diesem Qualitätsmerkmal Made in Germany gab. Denken Sie mal daran, wie lange wir gebraucht haben, um so einen Flughafen fertig zu kriegen. Was mit der Unpünktlichkeit deutscher Bahntechnik ist, wie lange wir Vorhaben brauchen, bis mal eine Bahnstrecke, eine Autobahn oder ein Radweg gebaut ist. ist nicht so, dass das im Ausland keiner merkt. Und das Verrückte ist, das Image Deutschland ist eigentlich traditionell ganz anderes. Qualität, Pünktlichkeit, Leistungsfähigkeit, das ist sozusagen das, was als positives Vorurteil gegenüber dem Land existiert. Und das haben wir in den letzten Jahren relativ häufig in Frage gestellt. Und es ist lange her, dass beispielsweise Chinesen zu den Deutschen und ihrer Ingenieurkenntnis aufgeblickt haben. Inzwischen fahren die Züge in China pünktlicher als in Deutschland.
Herr Bosbach, wie sehen Sie es? Welchen Schaden hat jetzt Wirecard, der Skandal um Wirecard, nochmals zudem angerichtet?
Das ist ein Schlag ins Kontor und der wird Beachtung finden, weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Zum ersten Mal geht ein DAX-Unternehmen in die Insolvenz. Die Anleger haben gerechnet vom Höhepunkt des Wertes der Aktien bis heute 97-98% des Aktienwertes verloren. Und es sind ja drei Instanzen, deren Arbeit hinterfragt werden muss. Erstens, das Unternehmen hat einen Aufsichtsrat. Welche Informationen und Zahlen bekam überhaupt der Aufsichtsrat und wie wurde dort Aufsicht über das eigene Unternehmen geführt? Dann sind diese Fragen auch an die BaFin zu stellen, die wohl auch schon früher Hinweise hatten, dass es da vor dem ausgedrückt nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll. Und dann stellt sich natürlich die Frage der Verantwortung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und Frau Mörsbauer, Sie haben zu Beginn so nett gesagt, wo sind die 1,8 Milliarden geblieben? Ich bin mir gar nicht sicher, ob die am Anfang da waren. Und dann würde sich ja die originelle Frage stellen, können 1,8 Milliarden verschwinden, die nie da waren? Also da ist noch sehr, sehr viel aufzuklären. Und mir tun vor allen Dingen die Kleinanleger leid. Hier sind ja nicht gierige Spekulanten um ihr Geld gebracht worden, sondern Leute, die mal einen Teil ihres Erspartes in Aktien angelegt haben und die jetzt sehen können, wie ihnen das Geld durch die Finger zerrinnt. Und ich weiß noch nicht, welchen Nachwirkungen das auf die Aktienkultur in Deutschland haben wird.
Wir wollen zum Abschluss noch zu einem sehr schönen Thema kommen und zu einem Deutschen, der auf jeden Fall im Ausland gefeiert wird. Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool 7 Tage vor Saisonschluss Meister in England geworden. Der Verein holte den Titel zum ersten Mal nach 30 Jahren. Klopp ist der erste deutsche Coach, dem das im Mutterland des Fußballs gelingt. Und dort werden bereits Rufe nach einem Klopp-Denkmal laut. Sie beide sind ja leidenschaftliche Fußballfans. Die Frage an Sie, sollte Jürgen Klopp der nächste Nationaltrainer werden, Herr Gabriel?
Weil, das weiß ich nicht, ob das jetzt gleich die Folge ist. Erstmal vermute ich, wird er irgendwann in den britischen Adelsstand erhoben werden und dann Sir Klopp heißen, nach diesem gewaltigen Erfolg.
Herr Bosbach, Ihre Meinung zu Klopp und ob er nächster...
Dass das Jürgen Klopp einer der besten Trainer weltweit ist, daran gibt es wohl kaum einen Zweifel. Aber wir brauchen keine zwei Bundestrainer. Wir haben mit Jogi Löw einen hervorragenden Bundestrainer. Sollte sich eines Tages die Frage des Abschiedes stellen, dann wird sicherlich der Name Jürgen Klopp wieder ganz oben auf der Liste stehen. Vor allen Dingen freut mich das für den Klub, den FC Liverpool, der ja auch leidenschaftliche Anhänger hat. Und es ist ein toller Erfolg von Mannschaft und Trainer. Und was mir besonders gut gefallen hat, im Gegensatz zu Monsieur Mourinho, der gesagt hat, the special one, also der Besondere, hat Jürgen Klopp gesagt, I'm the normal one, also ich bin der Normale. Und das ist eine Art Understatement, die mir gefällt.
Vielen Dank an Sie beide. Das war der Klartext von heute. Kommen Sie staufrei durchs Wochenende und wir sehen uns nächsten Dienstag wieder.